habe noch eine Frage zu dem, wo wir vorher gesprochen haben, mit die böse Geister austreiben. Da steht ja irgendwo auch, dass Jesus sagt, das geschieht nur durch Gebet und Fasten. Kann man das dann auf unsere heutige Zeit so auch noch beziehen?
Dass gewisse Voraussetzungen da sind, dass wir überhaupt brauchbar sein können, das ist klar. Und ich glaube, das wäre ein Hinweis darauf, dass es nicht Erfolg garantiert, müsste man da nicht vergessen, aber die Voraussetzungen müssten schon erfüllt werden.
Weil dann andererseits auch schon gehört habe, über, oder die Argumentation so ist, wenn jemand, der wo fastet oder so, der dadurch noch mehr labiler wird in seinem Zustand an sich jetzt rein physisch gesehen. Ja.
Aha. Nun, das wäre vielleicht, das ist eine Möglichkeit, aber wenn man das als grundsätzliches Argument gebrauchen wollte, dann müsste man die Schriftstellen in Frage stellen, die vom Fasten sprechen. Das geht natürlich nicht. Wollen wir noch einmal beten, bevor wir zum nächsten Thema kommen? Herr, wir danken dir, dass du gesprochen hast. Hilf uns, Herr, dieses Wort zu verstehen und stehen zu bleiben, wenn wir es nicht verstehen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist führst, auch wenn wir es nicht merken. Bewahre, Herr, unsere Gedanken und unsere Worte und lass sie nur das sein, was vor dir wohlgefällig ist. Amen.
Amen.
Wir kommen zum zweiten Thema. Alle diese Problemkreise sind umgeben von sehr vielen Fragen, die wir gern klären möchten. Wir werden nicht alles so gründlich besprechen können, wie wir das gern tun möchten. Und das bringt die Gefahr mit sich, dass wir vielleicht doch nicht an allen Stellen ganz verstanden werden. Das zweite Thema ist die Kraftfrage. Hier möchte ich einige Fragen stellen und versuchen zu beantworten. Die erste Frage lautet, wo liegt die Kraft des Christen? Die Schrift macht deutlich, dass unsere Kraft in Gott liegt. Von uns aus sind wir total verdorben und schwach und ohnmächtig und wir bleiben so. Und das macht Gott immer wieder deutlich, dass wir an und für sich nichts bedeuten. Auch wenn Gott in unser Leben eingezogen ist, bleiben wir selbst ohnmächtig. Er selbst ist der Starke und es wird sogar behauptet, er sei die Stärke. So zum Beispiel im Psalm 81 jubelt Gott zu, der unsere Stärke ist. Da haben wir die Ist-Formulierung, das heißt, er setzt sich ein in Kraft für sein Volk. Jesus macht deutlich, dass auch ohne ihn nichts möglich sei. Johannes 15, Vers 5. Ohne mich vermögt ihr nichts zu tun. Johannes 15, Vers 5. Da haben wir das Bild von der Rebe und dem Weinstock, oder besser Weinstock und Rebe. Die Rebe tut ja nichts, als das zu tragen, was von dem Weinstock her kommt. Und so ist es der Weinstock, der die Quelle des Lebens ist. Und in diesem Sinne ist Jesus der wahre Weinstock. Er ist die wahre Quelle des Lebens und dessen, was geschieht, in Gottes Augen als geschehen betrachtet werden kann. Die Kraft des Christen liegt also von Johannes 15 her in Christus, dem Sohne Gottes. Wir denken hier trinitarisch. Zwei weitere Stellen, die von der Kraft des Christus sprechen, sind Epheser 6, Vers 10. Er stärkt im Herrn, in Christus. Werdet stark. Und Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und ich bin immer noch überzeugt, dass der alte Text der bessere war. Und neue Studien scheinen dieses zu belegen. Durch den, der mich mächtig macht, Christus. Christus sollte meines Erachtens im Text nicht fehlen. Obwohl auch der andere Text dieses voraussetzt, dass es der Herr ist. Es ist Christus, der mich stark macht, weil er meine Kraft ist. Und als drittes sprechen wir vom Heiligen Geist. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft. Es ist der Heilige Geist, der unsere Kraft ist. Gott in Christus, Gott und Christus im Heiligen Geist. Also der dreieinige Gott ist die Kraft des Christen. Unsere Kraft liegt in ihm. Das sollte für den Christen deutlich werden, sonst wird er in der Irre herumtappen. Zweitens, die zweite Frage. Wie kommt die Kraft beim Christen zur Entfaltung? Das ist die große Frage. Die erste Frage ist relativ leicht zu beantworten. Wo befindet sie sich? Die zweite Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Wie kommt die Kraft, die in Gott liegt, für den Christen zur Entfaltung? Hier kommen wir zu unserer Verantwortung. Dass die Kraft bei Gott liegt, das ist seine Sache. Aber dass sie bei mir zur Entfaltung kommen möchte, dazu muss ich auch einiges beitragen, nicht nur Gott. Und da kommen wir schon auf diese Frage, die eben gestellt wurde, zu sprechen. Es wäre eine Anzahl von Antworten zu geben, aber ich möchte vielleicht nur drei nennen. Die Kraft Gottes kommt bei mir zur Entfaltung in meiner Schwachheit. Deshalb ist es typisch von Gott, es ist seine Art, bevor er seine Kraft zur Entfaltung bei einem Menschen bringt, dass er diesen Menschen schwach macht, in dem Sinne, dass er von überzeugt ist von seiner Schwachheit, ihn einmal klein macht. Schwach ist er, aber er ist groß in seinen Augen. Ja? Gottes Weg bergauf geht immer zuerst bergab. Wenn Sie um Kraft bitten oder stark sein möchten, seien Sie nicht erstaunt, wenn Sie zuerst das Gegenteil erleben. Und das kann sehr, sehr schmerzlich sein. Dass Gott uns so einmal so richtig zusammenhaut. Das kann er. Manchmal ist er sanft dabei, aber manchmal kommt er mit dem Hammer. Zwei Stellen müssen hier genügen. Es wäre eine Menge von Stellen zu nennen. Aber zwei Stellen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. In den Versen 8 und 9 dürfte es sein, haben wir vier Formen von Schwachheit. Es wird immer schlimmer, bis es zur Horizontalen kommt. Wir werden umgeworfen, kommen in die Horizontale, aber wir kommen nicht um, wenn Gott es nicht will. Das heißt, solange er uns noch gebrauchen will, geschieht es nicht, dass es dann ins Nichts kommt. Solange er uns noch am Leben hält, wird diesem Schwachmachen eine Grenze gesetzt, sodass wir noch am Leben sind. Aber alles dieses hat den Sinn, dass wir merken, wir sind zerbrechliche Gefäße, Vers 7, und dass das Leben, das sich dann meldet, das Leben von Jesus ist. Merken Sie, nicht Christus. Paulus spricht hier von Jesus, gebraucht hier nur den Namen Jesus und erinnert offenbar damit an Jesus von Nazareth. Das heißt, der Weg des Jüngers ist der Weg seines Herrn, als er in Niedrigkeit auf dieser Erde lief. So wie Jesus in Schwachheit lebte, so ist unser Gang in dieser Welt ebenfalls. Aber Vers 12, wenn der Tod wirksam wird in unserem Leben, dann können wir dazu dienen, dass bei anderen Leben bewirkt wird. Garantiert ist es nicht, aber Voraussetzung ist, dass wir schwach geworden sind. 2. Korinther 4, also 7 bis 12. Verse, über die man unendlich viel nachdenken kann. Kapitel 12, Vers 9 greift dasselbe Thema wieder auf. Es fing schon in Kapitel 1 an, mit Vers 8. Was er dort als Erfahrung nennt, greift er dann im Sinne von Lektion für die Korinther einige Male im Brief auf. Die deutlichste Stelle ist 2. Korinther 4. Man sollte eigentlich bis zu Ende des Kapitels lesen. Aber in Kapitel 12 haben wir dann den bekannteren Vers, der ja immer gern zitiert wird, nur meistens falsch, weil er falsch übersetzt wurde. Es genügt dir meine Kraft. Es ist hier wichtig, dass wir die Satzart feststellen in der Schrift. Die Schrift besteht aus Sätzen. Und es ist wichtig, dass wir die Satzart bei einem Satz feststellen. Ist der Satz, steht er im Indikativ, steht er im Imperativ oder im Interrogativ? Das heißt, haben wir hier eine Aussage oder ein Begehren oder eine Frage? In diesem Fall haben wir nicht einen Befehl. Nicht, lass dir an meiner Gnade genügen. Sehr wichtig, besonders wenn Sie mit sehr schwachen Menschen zu tun haben, die vielleicht sogar depressiv sind. Der kleinste Befehl kann für Sie nochmal eine Ladung sein, die Sie ganz zu Boden trifft. Die sind zu schwach. Die können oft keine Befehle ertragen. Fasse nur Mut. Passen Sie auf, wie Sie sprechen, ja? Sie meinen es gut, wir meinen es gut. Aber am besten ist die Aussageform, der Indikativ. Der Herr ist stark, ja? Eine Verheißung, eine Aussage. Anstatt dass man fordert, schenkt man dann. Und das kann eine Menge tun. In dieser notvollen Situation, wo Paulus fast am Ende ist, gib Gott oder Christus ihm nicht einen neuen Befehl, sondern er sagt, er teilt ihm mit und hätte dann gleichsam hinzufügen können, also jetzt Paulus, jetzt bist du dran. Was du damit machst, ist deine Sache. Ich wollte dir nur mitteilen, bei mir hast du genug. Und dann freut sich Paulus. An Jesus habe ich wirklich genug. Es genügt dir meine Kraft. Warum? Weil die Gnade ausreicht. Es genügt dir meine Gnade, denn meine Kraft, so. Denn meine Kraft ist in den Schwachen vollkommen. Da haben wir eine Gleichstellung von Gnade und Kraft. Gnade ist nicht immer Kraft. Aber dort, wo die Sünde vergeben ist und wo Gott hilft, da bedeutet Gnade dann Kraft. Die Gnade Jesu, die Gunst Jesu, bedeutet für Paulus Hilfe, kraftvolle Hilfe. Also in der Schwachheit erlebt Paulus, dass Gott in seinem Leben stark ist. Die zweite Voraussetzung. Wenn wir die Kraft Gottes bei uns erleben wollen, braucht es, und das kennen wir, Vertrauen. Markus 11 hatte ich schon gelesen, die Verse 20 bis 24 dort. Es braucht Vertrauen in Gott, Vertrauen in seine Person, Vertrauen in seine Aussagen. Die Aussagen stellen ihn dar, Sogar sein Name stellt ihn dar. So wie er heißt, so ist er. Und dann 2. Timotheus 1, 6 bis 9. Wir brauchen nicht furchtsam zu sein, denn es gibt gewisse Tatsachen. Gott hat uns den Geist gegeben und er ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Beherrschung, Selbstbeherrschung. Und dieses soll man im Vertrauen annehmen und damit rechnen. Nichts stärkt unser Vertrauen so sehr wie Tatsachen. Ein Pfarrer hat einmal gesagt, Glaube wird durch Tatsachen genährt. Füttern Sie Ihren Glauben, nähren Sie ihn. Füttern Sie ihn, ihm Tatsachen. Davon kann er leben. Verheißungen, Zusagen, Aussagen. Aber Vertrauen heißt, dass er es ist, der handelt. Und ich setze mein Vertrauen in ihn. Da haben wir die Grundregel der Beziehung des Menschen zu Gott, Stellvertretung. Gott vertritt den Menschen. Und das dritte, das Gebet. Römer 8, 23 bis 26. Es fällt hier auf, besonders in unserer Zeit, dass wenn Paulus von der kreatürlichen Schwachheit spricht, von dem moralischen hat er in Versen 1 bis 16 gesprochen, wenn er dann von unserer kreatürlichen Schwachheit spricht, fällt auf, dass er denn nicht sagt, ach, der Heilige Geist ist ja unsere Kraft, wir können also wirklich hier vormarschieren. Nein, was ist hier die Rolle des Heiligen Geistes? Die Rolle des Heiligen Geistes, obwohl er unsere Kraft ist. Zunächst ist es seine Aufgabe, uns in die Gegenwart Gottes zu bringen. Zuerst das Gebet, bevor die Kraft sich entfalten kann. Das lernen wir dort, dass der Heilige Geist in unserer Schwachheit dann uns zu Gott treibt. Eines kann ich noch zum Verständnis dieser Verse sagen. Passen Sie auf, dass Sie nicht den Geist zum Seufzenden machen. Der Text fordert das nicht. Der Geist hat keinen Anlass, keinen Grund zum Seufzen. Im Zusammenhang ist es der Mensch, die Kreatur, die seufzt, und zwar aus einem ganz bestimmten Grunde, weil Gott einen Riss durch die Schöpfung gezogen hat, und er begann in 1. Mose 3 im Garten Eden. Der Herbst ist in die Schöpfung eingezogen, und obwohl der Frühling immer wieder kommt, bestimmt doch der Tod den Gang der Schöpfung. Und Paulus arbeitet dieses theologisch auf und sagt, das heißt also, auch bei uns, die wir schon den Geist haben, ist immer noch diese kreatürliche Schwachheit da. Das Heil behebt die kreatürliche Schwachheit nicht. Das heißt, das vollkommene Heil hat Wohnung aufgenommen in einem unvollkommenen Gefäß. Wir haben hier wieder 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und das bleibt so. Und da sorgt Gott dafür immer wieder dafür, dass wir feststellen, dass dieses Gefäß wirklich zerbrechlich ist, aus Ton ist, sodass wir zum Seufzen kommen. Und dann kommt der Heilige Geist nicht und sagt, brauchst gar nicht zu seufzen, ich bin deine Kraft. So einfach ist das nicht. Zunächst einmal müssen wir ins Gebet und die ganze Angelegenheit mit Gott besprechen. Und da möchte ich auf eine Gebetsweise hinweisen, die ich vor einigen Jahren entdeckte in den Psalmen. Ich habe früher die Gebetsarten aufgelistet, Dank, Anbetung, Dank, Bitte, Fürbitte und so weiter, bis ich festgestellt habe, aber es gibt noch eine Form, die ist nur das Erzählen. Lesen Sie mal die Psalmen. Eine ganze Menge von den Psalmen ist einfach erzählen. Der Psalmist, das sind Gebete, ja. Aber er erzählt Gott allerlei. Ja, weiß Gott das nicht? Natürlich weiß er das. Aber es ist nun eben so, dass wir mit Gott so sprechen dürfen, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
Aber heißt nicht, wir sollen so plappern wie die Heiden? Oder so ähnlich?
Nee, das Erzählen fordert das auch nicht, natürlich. Ja. Man kann natürlich plappern beim Erzählen. Und ich bitte, dass ich nicht schwatzen möchte. Also das möchte ich nicht. Aber ich möchte wirklich von ganzem Herzen dem Herrn erzählen, was mir auf dem Herzen liegt. Plappern beinhaltet auch eine ganze Menge Wiederholung, sinnlose Wiederholung. Ja. Das Mantra immer wieder sagen, wie die Heiden das tun. Ja. Oder gewisse Gebete, Rosenkranzgebete, das ist heilig. Dritte Frage. Warum sieht man oft so wenig Kraft? Warum sieht man oft so wenig Kraft? Erste Antwort. Weil ich nicht alles sehe. Das ist etwas, das viele Christen vergessen. Die werfen anderen Christen so schnell vor, bei euch geschieht ja nichts, als ob sie alles sehen könnten. Wir sehen wohl das meiste nicht. Sie vertrauen darauf, dass Gott sie behütet hat. Haben Sie das gesehen? Das sagen Sie im Vertrauen auf Gottes Wort, ja. Wir verspüren auch nicht seine Gegenwart, wie man das oft so denkt. Aber werden wir etwas praktischer, obwohl das sehr praktisch ist, Entschuldigung. Manchmal liegt der Grund darin, dass Sünde vorliegt. Es gibt zwei Klassen, zwei Gruppen, zwei Arten von Sünden gegen den Heiligen Geist, der ja unsere Kraft ist. Und die laufen parallel mit den Sündarten im Gesetz, während des Gesetzes. Das Gesetz sagte einmal, du sollst, und das andere Mal, du sollst nicht. Im Gesetz gab es also Unterlassungssünden und Übertretungssünden. Es gibt zwei Stellen, die vom Sündigen gegen den Heiligen Geist sprechen, die uns direkt angehen. Und diese sind Epheser 4, Vers 30, Epheser 4, Vers 30 und 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Epheser 4, Vers 30 heißt es, betrübt nicht, verletzt nicht, verwundet nicht den Heiligen Geist. Ein ziemlich starkes Wort. Man soll ihn nicht verletzen, ihm Schmerzen bereiten. Wie tut man das? Indem man die Befehle, die Imperative übertritt, die im Raum stehen, ab Vers 25. Lauter Befehle. Und wenn man gegen diese verstößt, hat man übertreten, ist man zu weit gegangen. Das sind Übertretungssünden, die dann begangen werden. Dort werden gewisse Dinge verboten. Tut man sie doch, übertritt man. Und sündigt gegen den göttlichen Wächter, der an der Grenze steht, um uns zu bewahren. Der nächste Text, 1. Thessalonicher 5, Vers 19, hat klare Befehle, Gebote im Raum. Tut dies, tut das. Kommt man hier nicht nach, dann hat man versäumt und dann dämpft man den Geist. Das können Sie auf zwei Arten und Weise verstehen. Man dämpft die Stimme des Geistes oder auch das Feuer des Geistes. Beide Male könnte man von Dämpfen sprechen. Beides wäre angebracht. Denken Sie auch wieder an Markus 11, die Verse 24 und 25, wo vom Vergeben die Rede war, wenn Gottes Kraft sich entfalten soll. Und ein weiterer Grund, weshalb ich nicht mehr Kraft sehe, drittens, ist der, dass Gott oft nur so viel Kraft gibt, als zum Gehorsam notwendig ist. Vielleicht gibt Gott nur genug zum Gehorsam und ich spüre keine weitere Kraft. Nun, dann werde ich auch nicht viel sehen. Vielleicht ist es so, dass ich mit schlotternden Beinen nach Korinth komme, wie Paulus. Nun, dann spüre ich wohl keine Kraft, aber er sagt, ich kam in der Kraft des Geistes, ja. Es war genug Kraft da, um gehorsam zu sein. Und wenn man auch zittert und Angst hat, man braucht nur gehorsam zu sein. 1. Korinther 2, Abvers 1. Noch ein Gedanke zu diesem Themenkreis Kraft des Christen. Dieser Gedanke tangiert ein Problem, das seit einiger Zeit sich verbreitet hat. Und das ist die Rede vom Königreich Gottes. In gewissen Kreisen gebraucht man diesen Begriff, er wird ja von vielen Kreisen gebraucht, um etwas auszusagen, aber in diesen Kreisen steht Königreich für die Kraft des Christen in unserer Zeit. Und es wird behauptet, wenn wir das Königreich verwirklichen würden, das Jesus kam aufzurichten, dann würden wir also wirklich übernatürliche Zeichen und Wunder tun können, die ja notwendig sind, heißt es, damit Menschen zum Glauben kommen können. Das ist eine falsche Vorstellung vom Heil, wie es im Neuen Testament skizziert wird. Ich erinnere noch einmal an Römer 8, wo Paulus sagt, trotz dessen, dass das Heil durch den Geist gekommen ist, ist unser Körper noch nicht im Heil. Er seufzt noch. Damit müssen wir uns abfinden, dass der Schatz, der vollkommen ist, in irdenen Gefäßen ist. Und wenn etwas geschieht, dann tut es Gott von sich aus, weil er es so führt. Aber wir können hier keine Konstante aufbauen bzw. fordern. Wir können nicht sagen, wenn dies, dann das, das ist mechanistisch gedacht. Das Heil Gottes verläuft nicht wie eine Maschine. Drücken Sie auf den Knopf, dann läuft eine ganze Menge. Nicht so. Das Reich Gottes hat es mit Personen zu tun und mit personalen Beziehungen, die nicht wie Konstanten immer so schön besprochen werden können. Da haben wir es mit individuellem Willen zu tun. Und wir müssen dem Willen Gottes seine Freiheit gestatten. Und Gott räumt uns auch eine gewisse Selbstständigkeit ein. Ich habe hier ein Exemplar von Bibel und Gebet, der Zeitschrift von der Bibelschule Beatenberg, die ich seit einiger Zeit bekomme. Dort ist ein Student tätig, ein früher Student von mir. Und in dieser Ausgabe vom Juli dieses Jahres hat er einige ausgezeichnete Analysen und Artikel und mit Analyse dieser Wellengeschichte, die heute läuft, haben wir einige Bücher darüber. Der erste Artikel ist Quelle oder Wellen. Im vorherigen Heft war schon etwas von Peter Meyer. Hier hat Samuel van der Maas einen Artikel und dann anschließend noch einen Bericht über eine Konferenz, die Ähnliches zum Thema hatte. Ich finde die Analyse so treffend, dass ich den Artikel empfehlen möchte. Wer das einsehen möchte, der darf das. Und dann kann er vielleicht in dieses Exemplar mal bestellen. Oder was mich betrifft, kann man ihn auch fotokopieren. Wir kommen zum dritten Thema. Von der Gnadengabe. Von der Gnadengabe. Gnadengaben sind ein Thema, bei dem die Schrift die Wichtigkeit betont, auf Gottes Wort zu achten. Es besteht hier nämlich die Gefahr, die göttliche Weisung zu missachten und dann in Unwissenheit zu bleiben. Dann aber einen falschen Weg einzuschlagen. Das macht Paulus deutlich in 1. Korinther 12. Er zeigt die Gefahr der Unwissenheit und demzufolge einen falschen Weg einzuschlagen. Wir haben hier Wort Gottes, auf das wir achten sollten. 1. Korinther 12, 1 bis 6. Es geht bei den Gnadengaben um Gottes Handeln, um Gottes Führen und Handeln in seiner Gemeinde. Gnadengaben sind Führung und Handeln Gottes in seiner Gemeinde. Beides ist wichtig zu beachten. Dabei sollte man bedenken und nicht außer Acht lassen, dass das Führen und Handeln Gottes in seiner Gemeinde Anbetung zum Ziel hat. Die Vermehrung seiner Herrlichkeit, seiner Ehre. Der Feind kann hier nachahmen. Gott selbst gibt nun Weisung in der Schrift über diese seine Tätigkeit im Führen und Handeln. Aber seine Information, sein Wort, für uns Wort Gottes, seine Information muss ernst genommen werden. Deshalb die Ermahnung am Ende von Kapitel 14, in den Versen 37 und 38. Auch wenn die Korinther im Heiligen Geist sprechen, stehen sie immer noch in allem dem Paulus unterordnet. Wenn er spricht, spricht er Wort Gottes direkt. Das tun sie offenbar nicht. Sie sollen sich also in ihrer Betätigung mit Gnadengaben an seine Weisungen halten. Es gilt also, auf Gottes Wort zu achten. Es ist gerade in diesem Zusammenhang, dass vom Wort Gottes als von einer Autorität gesprochen wird. Beachten Sie die Verse 35 und 36. 1. Korinther 14, 35 und 36. Die gehen den Versen 37 und 38 voraus. In Hebräer 2 haben wir Ähnliches. Das Wort des Heils ist Autorität. Wenn schon das Wort des Gesetzes Autorität war, wie viel mehr das Wort des Heils? Nicht, weil es mehr Wort Gottes ist. Nicht deshalb. Beides war gleich Wort Gottes. Sondern weil das Heil die Erfüllung der Absichten Gottes ist. Das Gesetz hatte nur vorbereitenden Charakter. Deshalb. Dieses Heil also zu verachten, heißt das Eigentliche, das Gott vorhatte, abzuweisen. Was bedeutet Gnadengabe? Schauen wir uns den Begriff kurz an. Das griechische Wort ist Charisma, nicht Charisma, wie einige meinen, das ist die französische, wäre eine Art französische Ausdrucksweise. Aber wir haben ja hier kein französisches Wort, sondern ein griechisches. Und der griechische Buchstabe wird wie CH im Deutschen ausgesprochen. Das nebenbei. Das Wort bedeutet oder wird am besten mit dem deutschen Wort Gnadengabe übersetzt. Wenn wir sehr streng sein wollten, könnten wir ein neues Wort bilden und von Gnadung sprechen. Es ist die Substantivierung einer Haltung. Gnade ist im Grunde eine Haltung, aber wenn sie dann konkretisiert wird, wird sie zum Geschenk, zu etwas, das übertragen werden kann, überreicht werden kann, und dann heißt sie Gnadengabe. Charis ist Gnade, ma macht sie zu einer Sache, zu einem Paket. Charis, ma. Gnadung, oder besser im Deutschen Gnadengabe. nicht aber Geistesgabe. Das deutsche Wort Geistesgabe ist eine Fehlübersetzung aufgrund von einer Verquickung von zwei griechischen Termini, die nicht unterschieden wurden. Der Begriff Geistesgaben ist auf der einen Seite ein zu viel besagender Ausdruck. Er besagt zu viel. Denn die Gnadengaben sind nicht alle Geistesgaben. Es gibt noch mehr Gaben des Geistes als nur die Gnadengaben. Deshalb besagt der Begriff Geistesgaben zu viel. Auf der anderen Seite besagt er zu wenig. Denn die Gnadengaben sind nicht nur Gaben des Geistes, sondern von Gott, dem Vater, und besonders vom Sohn. Es ist hier also sehr wichtig, dass wir trinitarisch denken, schon beim Begriff. Beachten wir, dass die Gnadengaben der Gemeinde ihre Struktur geben, nach 1. Korinther 12. Nicht die Organisation, sondern die Gnadengaben geben der Gemeinde ihre Struktur. Die Gnadengaben, die in irgendeiner Gruppe von Christen vorhanden sind, geben der Tätigkeit dieser Gruppe ihre Struktur. Einige Eigenschaften von Gnadengaben, um sie besser zu verstehen. Gnadengaben sind eine Form von Gnade, wie schon angedeutet. Paulus kann dann auch von Gabe der Gnade an dieser Stelle sprechen, synonym mit Charisma. Und das ist wichtig für Epheser 4, Vers 7, wo dieser Begriff gebraucht wird. Da steht nicht von Charisma, aber da er in Römer 5 schon diesen Begriff für Charisma gebraucht hat, liegt es nahe, hier an Charisma zu denken. Und das würde in den Text hineinpassen, der ja parallel läuft mit Römer 12, wo von Charisma die Rede ist. Das ging alles sehr schnell, ja? Ich habe eine Menge Territorium mit einigen Worten bestritten. Römer 5. Wenn Sie kontrollieren, haben Sie Charisma und Gnadengabe auswechselnd gebraucht. Römer 12 wird von Charisma gesprochen im Leib Jesu. Verse 3 bis 6 oder 8. Epheser 1, Vers 7 wird von Gnade, Gabe der Gnade gesprochen. Jedem von uns ist die Gnade gegeben nach der Gabe des Christus. Und dann wird vom Dienst gesprochen. Und dieser Dienst geschieht mittels Gnadengaben, wie in Römer 12 gesagt. Und somit scheint es, als ob Paulus in Vers 7 an Charisma denkt. Auf jeden Fall sind Gnadengaben Ausdruck der Liebe Gottes, denn Gnade ist eine Form von Liebe. Gnadengaben sind also der Ausdruck der Liebe Gottes in seiner Gemeinde. Er liebt seine Gemeinde und will durch seine Gemeinde, seine Braut, hier in der Welt vieles ausrichten. Dazu verhilft er ihr mit Begabungen. Zweitens. Gnadengaben sind ein Können. Wer eine Gnadengabe hat, kann etwas. Deshalb werden sie mit Gliedern wie Hand, Ohr oder Fuß verglichen in 1. Korinther 12. Gnadengaben sind ein Können, und zwar ein Könnenmaß, ein Maß an Können. Jeder hat sein Maß. Der eine kann dies, der andere kann das, und jedes kann er in einem bestimmten Maß. Deshalb dürfen wir nicht vorschreiben. Das hat mit dem Begriff oder mit dem Gedanken Vollmacht zu tun, wenn wir jetzt den falschen Gebrauch einmal vor Augen führen. Dies dient also, um hier zu ergänzen und zu klären. Dort, wo wir oft das Wort Vollmacht gebrauchen, sollten wir vielleicht eher Gnadengabe oder Kraft gebrauchen, dann wäre es etwas deutlicher und da hätten wir die schriftliche Formulierung. Jeder von uns hat sein Maß an Können. Und wir dürfen und die Mitchristen nicht überfordern mit allerlei Theorien da über Vollmacht. Drittens, Gnadengaben sind ein Vertrauensmaß nach Römer Kapitel 12, 3 und ferner. Nach dem Maß der Gnadengabe kann er vertrauen, dass er etwas tun kann. Natürlich müssen wir für alles Gott vertrauen. Aber wenn Gott mir eine Begabung gegeben hat, verleiht mir das auch Selbstvertrauen. So bekomme ich im Vertrauen zu Gott auch Selbstvertrauen. Es tut mir leid, dass ich hier nicht das besser näher ausführen kann, aber dann kämen wir nirgends hin mit unserem Thema. Viertens. Es ist eine Hilfe zu verstehen, dass Gnadengaben meistens im Grunde etwas darstellen, was jeder Christ hat. Stellen sich die Gemeinde jetzt als eine Linie dar mit kleinen Erhöhungen. Einmal hat jeder Christ etwas, das diese kleinen Erhöhungen darstellen. Paulus sagt in Römer 1, jeder Christ ist ein Apostel. Vers 5, glaube ich. Haben wir Gnade bekommen, dann sind wir auch Missionare. Apostel heißt Missionar, ja? Ich hoffe, man hat...
Wir hatten das Thema beim Herrn Tholen, was ein Apostel ist, beim Petrusbrief.
Oh, ja, Herr Thol und ich sind ein bisschen so an dieser Stelle. Wir kommen gut miteinander aus. Sehr brüderlich. Aber ich habe festgestellt, dass an dieser Stelle, es sei denn, er seine Meinung geändert hat und meiner sich angepasst hat. Immerhin steht in Römer 1, Vers 5 geschrieben, wir haben empfangen Gnade und Apostelschaft. Das heißt, Missionar sein, Missionarschaft, Missionarschaft. Jeder von uns, der Gnade bekommen hat, hat auch Aufgabe bekommen. Jeder Christ ein Missionar. Wenn dieser Spruch immer noch in Bad Liebenzell im Missionsmuseum sich befindet, haben Sie ihn vielleicht dort gesehen? Es heißt, jeder Christ ein Missionar, jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. Das finde ich sehr gut. Aber das heißt nicht, wenn jeder Christ ein Missionar ist, dass jeder Christ ein Missionar ist. Verstehen Sie? Es gibt einige Christen, die haben diese kleine Erhöhung, Missionar sein, in größerem Maß. Die sind, das ist ihre Berufung, ihre Aufgabe, ihre Lebensaufgabe. Jeder Christ ist Prophet. Epheser 1, Vers 17. Gott will jedem von uns Offenbarung schenken. Aber nicht jeder Christ ist Prophet. In einem besonderen Sinne, in diesem speziellen Sinne. Da gibt es noch einige, die in besonderer Weise Aufgaben in dieser Beziehung haben. Jeder Christ ist ein Lehrer, Hebräer 5. Aber nicht jeder Christ ist ein Lehrer im speziellen Sinne. Also Gnadengaben sind in dem Sinne nichts Besonderes oder Außergewöhnliches. Sie sind nur konzentrierte Begabung von etwas, das jeder Christ meistens hat. Ähnlich Glaube. Und dann könnten Sie noch weitergehen. Jeder Christ ist ein Glaubender, aber nicht jeder Christ hat die Gnadengabe des Glaubens. Eine andere Eigenschaft von Gnadengaben ist die, dass sie in ihrer Dienstleistung verschieden sind. Gnadengaben sind verschieden in ihrer Dienstleistung. Wir können zwei Brüder haben, zwei Christen, Schwestern oder Brüder, die haben dieselbe Gnadengabe, aber nicht denselben Dienst mit dieser Gnadengabe. 1. Korinther 12, Vers 4 ist von Gnadengaben, von Charismen die Rede. Der Heilige Geist verteilt sie aus der Hand von Jesus. Der Heilige Geist gibt Gaben Jesu weiter an die Gemeinde. Sie sind Gaben Jesu, aber sie kommen durch den Heiligen Geist. Und es gibt viele Gnadengaben, aber nur einen Geist, der sie verteilt. Und dann zweitens, Vers 5. Es gibt verschiedene Dienstleistungen. Auch da ist noch ein Unterschied. Auch bei gleicher Gnadengabe kann es verschiedene Dienste geben. Es ist aber nur ein Herr, der das alles übersieht. Gnadengaben sind dann ferner verschieden in ihrer Wirkung. Das darf man nicht vergessen. 1. Korinther 12, wieder 4 bis 6. Wenn im Raum der Gemeinde und ihrer Tätigkeit hier oder dort nicht Kraft festzustellen ist, darf man nicht gleich von Vollmacht sprechen. Wenn Kraft hier und dort nicht festzustellen ist, so ist das nicht immer auf ihr Versagen zurückzuführen. Für Mangel an Kraft gibt es auch noch andere Gründe, und die will ich jetzt einmal aufzählen. Erstens. Gott lässt Menschen nicht alles sehen und hören, was er tut. Hatte ich schon vorhin gesagt beim anderen Thema. Gott tut mehr, denn wir feststellen. Zweitens. Gott handelt nicht immer auf übernatürliche Weise, sodass wir wunderhafte Phänomene vor Augen hätten und uns das auffallen würde. Wir sehen vielleicht mehr, als wir denken, nur in üblicher, alltäglicher Form. Es ist aber dennoch ein Handeln Gottes. Zur Zeit der Bibel hat Gott selten auf übernatürliche Weise gehandelt. Ist Ihnen das klar? Wir verbinden die Bibel immer wieder mit dem Wunder. Aber wussten Sie, dass zur Zeitlänge der Bibel, in dieser Zeit, Gott höchst selten auf übernatürliche Weise gehandelt hat? Kommt hier und da mal. Manchmal dann in ein bisschen konzentriert. Aber auch immer nur so, wie er wollte. Etwas willkürlich. Meistens handelt Gott, und das sagt die Schrift sehr deutlich, in seiner Schöpfung, die für uns eine Angelegenheit von Ursache und Folge ist, so läuft sie ab. Und das verleiht uns dazu, sie als mechanistisch zu verstehen. Dritte Antwort. Warum manchmal Kraft nicht festzustellen ist. Natürliche Schwachheit ist nicht Schuld. Das muss man berücksichtigen. Natürliche Schwachheit ist nicht Schuld. Römer 8. Wenn Sie während der Predigt einschlafen, müssen Sie nicht notwendigerweise ein schlechtes Gewissen haben. Hängt vom Grund ab. Wenn Sie zu spät kommen, muss das nicht Sünde sein. Hängt vom Grund ab. Ja? Wir leben vor Gott. Und wenn ich schwach bin und nicht stark bin, kann das nur eine Vorstufe sein von dem, was Gott vorhat in meinem Leben. Aber es kann auch sein, dass er in der Schwachheit mehr Kraft offenbart, als ich denke. Viertens. Besondere Erlebnisse von Schwachheit müssen ebenfalls nicht auf Schuld zurückzuführen sein. Besondere Erlebnisse von Schwachheit. 2. Korinther 1 erlebt Paulus die Todesgefahr. Überhaupt die Kapitel 1, 4 und 12 beinhalten hier einiges zu diesem Thema. 2. Korinther 1, 4 und 12, die drei Kapitel. Dort spricht Paulus von Schwachheitserlebnissen, die aber nicht als Schulderlebnisse einzustufen sind. Fünftens. Nicht jeder hat gleiche Fähigkeiten von Gott bekommen. Ich bin vielleicht schwach an der Stelle, wo ein anderer stark ist. Das hat mit Gnadengabe zu tun. Dieses bringt Begrenzung mit sich. Jeder von uns ist in seinen Möglichkeiten begrenzt. Sechstens. Nicht jeder hat den gleichen Dienst. Wir haben verschiedene Begabungen, wir haben auch verschiedene Dienste. Es ist nicht mein Auftrag, etwas zu tun, was nicht mein Auftrag ist. Es wird also nicht das Gleiche von jedem erwartet. Siebtens. Nicht jeder erlebt bei gleicher Treue die gleiche Auswirkung seines Dienstes. Das ist 1. Korinther 5, Vers 12, Vers 6. Punkt 5 hatte es mit 1. Korinther 12, Vers 4 zu tun. Punkt 6 mit 1. Korinther 12, Vers 5. Und Punkt 7 mit Vers 6. Nicht jeder erlebt bei gleicher Treue die gleiche Auswirkung seines Dienstes. Diese bleibt, das heißt die Ausführung, die Auswirkung, bleibt eine Führung Gottes und ein Geschenk Gottes. Immer. Von Fall zu Fall. Achtens und letztens. Unseren Vollmachtsbegriff kennt die Bibel nicht. Unseren christlichen Vollmachtsbegriff. Er ist offenbar nicht christlich. Von daher muss vieles, das über dieses Thema gesagt und geschrieben wird, als ein Reden in den Wind betrachtet werden. Und vieles Trachten nach Vollmacht als ein Haschen nach Wind. So viel zum Begriff Gnadengabe und Eigenschaften und so weiter.